Und damit herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge des Reddach-Podcasts mit Till und
Reinhold. Moin.
Genau. Ich bin streng genommen gar nicht derjenige, der hier der Experte ist, sondern ich bin eigentlich nur der Sohn eines Reddachdeckers. Und weil dieses Thema Reddach so unglaublich vielseitig ist, ja, einerseits ist es die Geschichte, es ist ein komplettes Berufsbild, was vielen gar nicht so bekannt ist, der Reddachdecker. Andererseits ist es aber auch eine Form des Daches, die vor allem in Norddeutschland sehr verbreitet ist, eine sehr, sehr große Tradition hat, die wir natürlich auch beleuchten wollen. Unglaublich vielseitig dieses Thema, dieses Handwerk. Und für die erste Folge würde ich vorschlagen, unterhalten wir uns vor allem mal so ein bisschen über die Hintergründe. Seit wann macht man Reddach eigentlich? Weißt du das?
Ja, die ersten nachgewiesenen Funde, wo man Reddach oder wo man nachgewiesen hat, dass da Reddach verarbeitet wurde, ist schon 4000 vor Christi nachgewiesen worden.
Ist das dann auch schon ganz normales Red gewesen, dass das man heute da drauf hat, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, redähnliche Pflanzen oder Papyrus. Ägypten und wo nicht überall. Hier aber auch sehr weit verbreitet.
Okay. Jetzt ist da für einige vielleicht überhaupt erstmal die Frage, was ist Red? Was ist Red?
Streng genommen eine Graswasserpflanze, die jährlich geerntet werden kann. Das heißt, sie wächst im Frühjahr. Viele haben es sicherlich schon mal gesehen, am Graben oder am Wasser. Diese langen Gräser, die dann da eben wachsen. Und im Winter dann schön gelb an der gleichen Stelle stehen. Entweder es kommt einer und erntet die weg, oder aber sie sterben irgendwann ab oder knicken um, liegen dann an den Uferzonen als Ufer und Schlick. Man hat aber eben erkannt, dass man das eben als Dachdecken, als Material zum Dachdecken benutzen kann. Das heißt also, wenn die Pflanze das Blatt abgeworfen hat, meistens passiert das nach dem ersten Frost. Optimal geht es dann natürlich zu ernten, wenn die Pflanze Frost bekommen hat oder wenn eine längere Frostperiode ist, weil das Material praktisch trocken friert. Und dann wird es eben geerntet. Teilweise bei minus 10, minus 15, in anderen Regionen sogar bis in minus 20, 30 Grad. Dann bekommt man ein sehr schönes Material raus. Es ist trocken. Es wird dann noch sauber gemacht. Veredelt, also in Bunde gepackt. Dann geht es zum Dachdecker. Viele Dachdecker machen diese Arbeit auch selber. Das heißt, sie ernten ihr eigenes Red.
Und das hast du ja auch eine Zeit lang getan. Wir kommen auf das Thema in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall nochmal zu sprechen, auf das Thema Redernte, weil auch das ja sehr, sehr vielseitig ist, wenn man jetzt darauf zu sprechen kommt, dass man das selbst macht, aber auch die Wege, die das Red heutzutage so hinter sich hat. Ja, es gibt Red aus Ungarn, aus Osteuropa, es gibt aber auch Red aus Asien, was auf deutsche Dächer kommt.
Ja.
All das vertiefen wir in einer extra Folge noch einmal. Du hast eben gerade schon gesagt, früher haben die Leute schon Schilf auf ihre Dächer gebaut. Weißt du, seit wann man das in Europa so macht? Und vor allem, ist das was man eigentlich nur in Norddeutschland findet? Also wir kommen aus Dollern, das liegt in der Nähe von Hamburg, im alten Land.
Also grundsätzlich ist es so, dass es überall an Küstenregionen verarbeitet wird. Oder anders gesagt, überall an den Küstenregionen wird in irgendeiner Form ein natürliches Material benutzt. Hier ist es eben überwiegend das Reed. In anderen Ländern ist es das Papyrus oder Miscanthus, gibt es eben auch sehr viel. Wenn man jetzt in den Küstenregionen in der Karibik mal schaut, da werden teilweise Palmblätter benutzt, die die gleiche Funktion erfüllen. Und wenn man sich dann mal ja, Gemälde anschaut von den Welteroberungen oder Erschließungen, selbst Kolumbus, wenn man sich da mal Bilder anschaut oder Gemälde, da sieht man dann eben auch teilweise, dass man in der Südsee gewesen ist und dann eben auch Hütten vorfindet, die mit irgendeinem natürlichen Material eingedeckt sind. Das waren dann eben die Palmblätter. In Südafrika hat man 3 verschiedene Pflanzen, die man zum Dachdecker einnimmt. Das sind verschiedene Graspflanzen. Einige sehen redähnlich aus. Einige sehen eher aus wie, ja, ja, so Moorgras oder sowas. Aber grundsätzlich überall da, wo ja viel Wasser ist und wo man ein günstiges Material zum Dachdecken gesucht hat.
Also das Wasser zieht den Menschen an, auch das ist ja eigentlich auch aus der geschichtlichen Entwicklung bekannt. Viele weltbekannte Städte sind Hafenstädte, ja, weil einfach auch Handelsplätze dadurch gegeben waren. Interessant, dass das sich dann natürlich auch in Baustoffen bemerkbar macht. Du hast gerade schon angesprochen, es gibt weltweit quasi dieses Phänomen, dass man redähnliche Pflanzen und auch Reed selber auf Dächern verbaut. Das heißt, auch der Reeddachdecker ist insofern ein Beruf, den es nicht nur in Deutschland gibt. Du bist ja tatsächlich auch häufiger schon auf Tagungen gewesen. Vielleicht magst du dazu erzählen, das ist das internationale Reeddachdecker-Treffen.
Wir treffen uns, stimmt. Also seit einigen Jahren treffen sich einige Reeddachdecker oder viele Reeddachdecker zu einem Workshop. Aus diesem Workshop ist eine Reeddachdecker-Olympiade entstanden. Und das ist denn das internationale Reeddachdecker-Treffen oder auf Englisch Internal Thatching Society.
Aus welchen Ländern kommen denn dort die Kollegen? Also was ist vielleicht am exotischsten?
Also aus dem exotischsten ist bis jetzt Japan und Südafrika.
Okay, und wenn du, also wir können auch auf dieses Thema, wenn Interesse besteht, nochmal näher eingehen auf die Verarbeitung von Reed weltweit. Das sprengt vielleicht so in der ersten Folge so ein bisschen den Rahmen. Was mich da jetzt noch interessieren würde, kann man bei den Kollegen, auch wenn sie wahrscheinlich ein bisschen anders arbeiten, Parallelen erkennen zu dem, wie du das Reed verarbeitest?
Ja. Unter anderem aus diesem Grund ist auch dieses internationale Reeddachdecker-Treffen entstanden, weil man Probleme erkannt hat, die man begreifen wollte. Und da hat sich das Land Niederlande und Dänemark mit Deutschland getroffen, also praktisch in diesem Dreiländereck. Um mal eine Fachtagung über Probleme und Verarbeitung zu machen oder abzuhalten. Dann ist man auf den gleichen Nenner gekommen. Also ob nur in Niederlande, in Dänemark oder aber in Deutschland, es wurde gleich verarbeitet. Also die Verarbeitung und die handwerkliche Technik ist homogen. Natürlich wird es irgendwann langweilig, wenn man über Fachthemen sich unterhält in so einer Gruppe. Und dann ist man auf die Idee gekommen und hat gesagt, och, was kann man denn noch damit machen? Und dann hat man dann ausprobiert, welches Bundrät fliegt denn am weitesten und welches Bundrät oder mit welchem Bundrät man am besten zielen kann. Und daraus ist dann auch eine kleine Rehdachdecke-Olympiade entstanden. Man muss ja dann auch einen Grund haben zum Trinken.
Also auch das ist ja eigentlich sehr interessant. Wir haben uns eben gerade mit beschäftigt, dass seit wann Reet, Schilf so als Baustoff verwendet wird. Das ist sehr, sehr ursprünglich. Das heißt, Menschen haben auf vielen Teilen der Erde ja schon viele Jahrhunderte, Jahrtausende vor Christi angefangen, Reet oder Schilf auf ihre Dächer zu bauen. Und mit der Globalisierung, der Vernetzung der heutigen Welt finden diese Leute eigentlich auch zueinander. Das, also mit anderen Worten, es ist ein sehr, sehr altes Handwerk. Kommen wir jetzt wieder so ein bisschen zurück auf Deutschland. Auch hier ist es ja so, dass es nicht nur den Begriff Reet gibt, sondern ich habe bei Kollegen auch wahrgenommen, da sagt man mal Reit. Reitdachdecker. Genau. Gibt es noch was anderes?
Reit, Riet.
Riet, okay.
Das kommt aus dem Holländischen. Reit.
Ja.
Schilf.
Rohrdachdecker.
Rohr kommt aus dem, ja, aus den neuen Bundesländern. Mhm. Ist aber hier teilweise auch verbreitet. Oder aber eben Schilf und Reetdach. Oberbegriff ist halt Stroh. Mhm. Oder Strohdachdecker. Weil es wurde als Strohdachdecker auch in die Handwerksordnung geschrieben.
Steht es da auch noch heute so drin?
Mittlerweile nicht mehr.
Also Reetdachdecker ist heutzutage der richtige Begriff dafür. Okay. Im Laufe der Jahrtausende, Jahrhunderte haben wir also diese Entwicklung und letztlich ja dann auch hier in der Region, im alten Land im weitesten Sinne, in der fruchtbaren Obstanbaugegend vor den Toren Hamburgs, haben wir auch das Phänomen, dass es viele Bauernhäuser gibt, die mit Reet gedeckt sind. Das hat ein bisschen auch was damit zu tun, dass du diesen Beruf ergriffen hast, oder nicht? Also magst du kurz erzählen, wie es dazu kam? Oder was heißt kurz? Magst du dazu erzählen, wie es dazu kam, dass du den Beruf ergriffen hast?
Meine Eltern haben ja auch einen Reetdach.
Wo?
In Bützfleth. Und da musste dann ja auch mal der Reetdachdecker kommen. Und da habe ich gedacht, das ist schon Aufwand. Finde ich ja toll.
Hast du da mitgeholfen?
Mitgeholfen. Ja. Reet geschnitten, hochgetragen. Und wo es denn ging, Ausbildung zu machen. Naja, wollte ich erst Tischler machen oder lernen. Aber zweiten Fokus war im Reetdachdecker und das habe ich dann gelernt. Und diesen Beruf habe ich dann auch lieben und schätzen gelernt.
Aber wo bist du denn gelandet?
Wir sind dann auch im alten Land gewesen. Also ich bin dann...
Wo hast du deine Ausbildung gemacht?
Meine Ausbildung, die habe ich damals in Aslamur gemacht. Das ist in Keding. Ja, und...
Was war das für ein Betrieb?
Das war ein Familienbetrieb.
Das heißt, wie viele Leute?
Wir waren mit 3 Mann. Also, da war der Chef, der Sohn vom Chef und ein Helfer. Und ich dann eben als Lehrling. Und ab und zu haben wir das dann auch so gehabt, dass einige Häuslebesitzer nicht unbedingt das Geld hatten, um sich ein neues Dach zu leisten. Die haben dann das gegeben, was sie übrig hatten. Und dann haben sie den Rest abgearbeitet. Das heißt, sie sind dann auch als Helferfunktion teilweise für 2, 3 oder 4 Monate mal mitgekommen und haben geholfen. Das war dann eben auch eine Möglichkeit, ein günstiges oder sein Dach zu bezahlen. Was heißt ein günstiges? Ein günstiges Dach ist es nicht. weil sie haben es ja im Endeffekt mit eigenem Schweiß und Arbeit mitfinanziert.
Mhm. Das ist was, das ist in der heutigen Zeit wahrscheinlich noch fast unüblicher. Also so grundsätzlich, dass man quasi, wenn ein Handwerker kommt, mit anpackt. Aber früher ist das dann auch noch eine Sache gewesen, wenn man sich die alten Reetdachhäuser anguckt, dann kann man nicht davon ausgehen, dass bei dem ersten Reetdach, was da drauf war, auch die Besitzer selber mitgemacht haben.
Ja, durchaus.
Okay. Kommen wir wieder zurück zu deiner Lehre. Die hast du wann gemacht? Wann hast du angefangen?
Ich habe 1979 angefangen mit der Ausbildung.
Okay. Was hast du denn für einen Chef gehabt? Kannst du dich an den noch erinnern? Was war das für einer?
Ja, das war einer, ja. Schon ein bisschen älter. Platschlang. Und ich als ja, Sohn einer Familie, die aus dem Rheinland kam, war natürlich Platschnacken erstmal neue Welten. Dann haben die auch Landwirtschaft gehabt, hatten also Milchkühe ein paar und da musste man dann auch mal im Sommer Heu ernten und dann auch mal so mithelfen, wenn irgendwas anzupacken war. Ja.
Das heißt aber, dein Chef, dein Lehrmeister selber, der hat auch, ist der von Beginn an nur Reetdachdecker gewesen? Ist der Hartdachdecker gewesen? Wie ist das damals gewesen?
Der war nur Reetdachdecker, der hat es von seinem Vater gelernt, der war auch nur Reetdachdecker.
Okay.
Weil Reetdach kommt eigentlich aus der Landwirtschaft.
Was sich ja daran auch ganz schön zeigt, dass du dort auch auf einem landwirtschaftlichen Betrieb warst.
So war es.
Okay, das heißt, im Grunde genommen hat man die Bauern eine Landwirtschaft gehabt, die dann auch auf einen Baustoff gesetzt haben, der aus einer Gegend kam, die sie selber bewirtschaftet haben.
Genau.
Ja. Hat dein Chef auch selber Reet geerntet?
Ja, davon wurde erzählt. Ich habe es damals nicht mehr mitbekommen. Aber wir haben einen Berufskollegen gehabt. Der kam auch aus Kedingen. Heini Feil, ich werde ihn nie vergessen. Der konnte arbeiten, sehr gut. Und er hat eben sein eigenes Reet geschnitten und verarbeitet. Und da bin ich dann mal mit gewesen und durfte das dann kennenlernen, wie das funktioniert. Und ich muss sagen, wenn man selbst Reet geerntet hat, dann versteht man das Material besser, man fühlt es besser. Man kann auch besser gutes und schlechtes Material auseinanderhalten.
Weißt du, ob das heute Bestandteil der Ausbildung ist, dass man das Reet erntet?
Leider nein.
Okay, das heißt, man muss dann einen Betrieb haben, der damit irgendwie zu tun hat, wenn man es kennenlernen will. Okay, du bist in deiner Lehre dann auch schon auf Baustellen gewesen, die rund um Stade dementsprechend auch im alten Land waren?
Ja.
Genau. Wann bist du fertig gewesen?
1981.
Okay, bist du dann noch bei dem Betrieb gewesen oder bist du dann, hattest du dich dann woanders hin verschlagen? Was ist dann passiert?
Ich bin noch kurz bei dem Betrieb gewesen, also fast ein Vierteljahr. Und dann habe ich mich entschlossen, nach Nordfriesland zu gehen, um da eben noch andere Techniken kennenzulernen. Weil in Friesland baut man ja eher flach, obwohl die Gauben sehr rund sind. Das kannte man eben hier nicht. Mhm. Oder man kannte es schon, aber man hat es hier nicht gemacht. Und deswegen wollte ich das, ja, ich wollte es halt kennenlernen. Eben um den Horizont zu erweitern.
Wo bist du da in Nordfriesland gewesen?
Ich hatte auch kurz überlegt, auf Walz zu gehen. Aber da war ich, ja, wie soll ich sagen, da habe ich ein bisschen Angst vor gehabt. Warum, weiß ich nicht. Heute bereue ich das ein bisschen. Aber ich hätte es wohl mal machen sollen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich war dann damals in der Nähe von diesem Sylt-Transporter, also hier, wo die Bahn nach Sylt fährt, in Friesland. Dezbühl da hinten. Oder Dezbühl hieß der Ort. Da habe ich dann auch so ein bisschen den Norden kennengelernt und die Rauheit auch.
Sind denn dort in der Gegend viele Reetdachdecker gewesen? Also gerade jetzt im Vergleich auch zu der Gegend hier in Stade?
Doch, die sind zwar weiter auseinander, aber auf ja, jeder Insel oder jeder Hallig ist irgendwie ein Dachdecker. Wenn wir jetzt mal die Insel Sylt nehmen oder Hallig Sylt, ja, Hallig ist es ja nicht, ist ja eine Insel. Da gab es zu damaligen Zeit 3 Reetdachdecker und mittlerweile sind erst noch 2 übergeblieben, soweit ich weiß. Es können immer noch 3 sein, aber genau auf dem Laufenden bin ich da nicht.
Ja, dann.
Man hilft sich dann auch teilweise innerbetrieblich dann auch oder in den Betrieben hilft man sich auch gegenseitig aus. Jedenfalls damals war das so.
Okay, also damals noch ein sehr, sehr großes Miteinander und mehr Betriebe.
Ja, eher weniger Betriebe. Es okay. waren ja immer so 1, 2, 3 Mann-Betriebe. Ne?
Aber im Vergleich zu heute kann man ja schon davon reden, dass man auch da sieht, dass das Handwerk ein Stück weit ausstirbt.
Ja.
Ja. Was kam nach dieser Zeit in Nordfriesland?
Nach dieser Zeit habe ich dann bei einem Dachdecker in Steinkirchen im alten Land angefangen und habe dann eben das Ziel verfolgt, dass ich mich selbstständig mache. Und dieser Reetdachdecker im alten Land, der hat mir dann so den letzten Schliff verpasst, wie man so schön sagt. Die Handwerkstechniken, die auch beim Ausbessern vielleicht optimal wären oder sind, hat er mir beigebracht, im Gegensatz zu dem, was man vielleicht mal gelernt hat. Und dann habe ich dann irgendwann meine meisterähnliche Prüfung gemacht. Das heißt, ich bin zur Meisterschule gewesen, habe da den theoretischen und den allgemein theoretischen Teil gemacht. Fachtheorie und Fachpraxis habe ich dann in einer Extraprüfung abgeschlossen, wobei dann in der Prüfung oder im zweiten Prüfungsteil dann eben das Allgemeinwissen abgefragt worden ist. Ja, das habe ich dann bestanden und habe dann in diesem Beruf Reetdachdecker oder Strohdachdecker dann eine Sondergenehmigung bekommen und habe dann eben 1987 mein eigenes Unternehmen aufgebaut langsam. Damals mit erst einem Mitarbeiter und dann 2 Mitarbeiter und 1989 hatten wir dann schon unsere ersten beiden Auszubildenden, wobei alle beide ja erstmal nur teilweise in dem Beruf geblieben sind, weil es doch ein ziemlich anstrengender Job ist. Und mittlerweile suchen wir händeringend immer Fachkräfte oder eben auch junge Leute, die gewillt sind, diesen schönen Beruf auszuüben.
Okay, wo hast du den Betrieb aufgemacht? War das auch schon hier in Dollarn?
Ja, das war auch hier in Dollarn.
Genau, das heißt, du bist hier sesshaft geworden, auch in einem Reetdachhaus.
Ja.
Gut. Ihr habt im Laufe der Zeit viele Leute ausgebildet. Heute ist das Problem, dass man schwer Leute findet. Woran liegt das? Also es ist generell ja so, dass es schwer ist, Leute für das Handwerk zu finden. Was sind Herausforderungen, die auf einen warten, wenn man Reetdachdecker ist?
Man muss belastbar sein, loyal, Wetterfest. Wetterfest ist überhaupt die größte Herausforderung. Man muss ein gewisses Verständnis haben für Kunst und für Fingerfertigkeit. Das heißt, es muss eigentlich in den Händen liegen, weil man das Material mit den Händen fühlen muss. Und man muss auch ein großes Stück kreativ sein. Mhm.
Also es ist kein Beruf, den man einfach so abarbeiten kann.
Nein, man muss auch was in die Hände haben. Also man muss mit dem Hammer umgehen können. Und ein räumliches Vorstellungsvermögen haben. Mhm.
Okay. Dein Betrieb ist gerade so Anfang der 90er Jahre relativ groß gewesen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, nein, nicht Anfang der 90er Jahre. Ja, man kann sagen bis 87, 88 hatten wir 6 bis 8 Leute. Dann hatte ich 87 Nein, stimmt gar nicht, das war nicht 87, das war 91. Das heißt also, bis Anfang der 90er, 89, 90 hatten wir also, ja, 6 bis 8 Leute zwei Gesellen und das andere waren als Helfer, bis ich dann eben einen kleinen Arbeitsunfall hatte, das heißt, die Leiter ist vom Gerüst gerutscht, ich war auf dem Gerüst und bin dann eben aufs Gerüst geknallt oder gefallen und habe da mir die Schulter kaputt gemacht. Wenn das Gerüst nicht sicher gewesen wäre, da wäre ich ganz runtergefallen und das hätte dann zu einem sicherlich tödlichen Unfall enden können. Aber so habe ich mir nur die Schulter kaputt gemacht. Aber seitdem ging es dem Betrieb nicht mehr so ganz so gut wie in der Vorzeit, genau. Mhm.
Du hast dann eine Umschulung später gemacht und trotzdem hattest dich wieder zurück in diesen Beruf getrieben, weil du ihn einfach lieben gelernt hast. Und
ja, ich habe die Leidenschaft für diesen Beruf ja nie ablegen können. Und versuche jetzt alles Mögliche dafür zu tun, das Handwerk und Vorteile, die der Baustoff Rät hergibt, auch weiterzutragen. Mhm.
Dazu gehört auch, dass du dich mittlerweile, was die Rätdachdecker hier in der Region angeht, engagierst. Was machst du da genau?
Ja, im Moment bin ich Vorsitzender der Landesfachgruppe Rät Niedersachsen.
Das muss man vielleicht kurz erklären. Wie ist denn normalerweise die Organisation?
Normalerweise gibt es Dachdecker-Innungen. Mhm. So haben wir eine Rätdachdecker-Innung in Schleswig-Holstein, eine Rätdachdecker-Innung in Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar kam es dazu, wo die Handwerksordnung bei der Zusammenfügung von Ostdeutschland und Westdeutschland oder alte Bundesländer, neue Bundesländer vollzogen wurde. Da wurde auch die Handwerksordnung geändert. Einige Berufszweige sind weggefallen, einige Berufszweige sind zugekommen. Meisterpflicht wurde teilweise geändert. Und das Rätdachdecker-Handwerk hat sich dann gleich in Ostdeutschland oder in den neuen Bundesländern gleich spezialisiert. Man hat also gleich versucht oder gleich geguckt, dass man frühzeitig eine Reetdachdeckerinnung bildet. Hier in Niedersachsen muss ich sagen, rein von der geografischen Größe von Niedersachsen hat man es hier irgendwie, ja, wie soll ich sagen, verschlafen eigentlich, dass man sich hier mit so einer Berufsorganisation nicht zusammengetan hat, weil viele Reetdachdecker waren in ihrem Kreis sowieso bei den Dachdeckerinnungen involviert. Und da hat man einfach, ja, einfach nicht die Begründung gesehen, warum man sich jetzt als Reetdachdecker in einer extraen Organisation oder Innung zusammenschließen sollte. Was in der Vergangenheit sich als sehr nachteilig erwiesen hat, gerade wo dieses Thema mit Pilze und Reetdachsterben und was nicht alles aufkam, teilweise aus Profitdenken. Teilweise waren da Hintergründe, wenn das an die Öffentlichkeit kommt, dann würden also einige sagen, so ist das gelaufen. Aber das kommt dann in einem extra Thema. Ja, und irgendwann haben dann ein paar Kollegen nach einem Bundesfachgruppentreffen, weil wir hier jedes Jahr ein Bundesfachgruppentreffen haben, der Reetdachdecker haben. Nochmal. Also wir haben jedes Jahr ein Bundesfachgruppentreffen der Reetdachdecker. Das heißt, alle Reetdachdecker aus Deutschland, das heißt von allen Innungen, die kommen zusammen unter dem Dachverband des Zentralverbandes des Deutschen Dachdeckerhandwerks, der in Köln ansässig ist. Das heißt, die richten das dann aus. In jedem Bundesland, wo es eine Dachdeckerinnung gibt, wird diese Bundesfachtagung einmal im Jahr abgehalten, das heißt verschieden. Einmal in Schleswig-Holstein, das nächste Jahr dann in Mecklenburg-Vorpommern und dieses Jahr ist Niedersachsen dran. So. Und da haben sich eben mehrere Kollegen zusammengetan irgendwann und haben dann gesagt, Mensch, wir müssen auch unbedingt eine Innung bilden hier bei uns. Das wurde dann mal hinterfragt. Und dann kam dann aber schnell, kam man dann zu dem Ergebnis, dass der Verwaltungsakt um eine weitere Innung zu bilden, zu groß wäre, weil dann müsste jede Innung angefragt werden. Und zwar von dem sogenannten Landesinnungsverband in dem jeweiligen Land. Unser Landesinnungsverband, der Dachdecker, ist zum Beispiel in St. Andreasberg. Und somit konnten wir allerdings dann nur noch sagen, okay, wie ist es mit einer Fachgruppe? Das wurde unterstützt. Somit konnten wir erstmal eine Landesfachgruppe Reet gründen, wo dann die Reetdachdecker aus Niedersachsen, Bremen, Hamburg vielleicht noch zukommen. Und das haben wir dann realisiert. Und haben dann 2016 unsere erste Sitzung gehabt und da auch gleich unsere neue Fachgruppe gegründet. Ja.
Okay, so viel also zu der Organisation der Reetdachdecker hier in Niedersachsen. Wann ist dieses Treffen?
Das Treffen ist immer im Frühjahr, das heißt, was heißt im Winter?
Okay.
Das heißt, da, wo die Reetdachdecker eigentlich nicht arbeiten. Meistens im Februar. Wir haben das dieses Jahr, 28., 29. Februar in Schneverdingen, also hinten bei Soltau hinten.
Okay. Jetzt nochmal kurz zurück zu dem, was deine Arbeit als Reetdachdecker ausmacht. Was ist denn für dich das Besondere an diesem Beruf? Was treibt dich an?
Das Besondere ist, die zufriedenen Gesichter der Kunden zu sehen. Mit dem Material umzugehen. Man sieht, was man geschafft hat Ende des Tages. Und mit einem natürlichen Material zu arbeiten, was eigentlich zu 100% ökologisch ist. Wo gibt es das heute noch? Selbst wenn ich es nachher abreiße oder wenn so ein Dach nicht mehr funktionstüchtig ist. Okay, die Bindung, womit es mitgenäht ist, die ist meistens aus Metall. Aber die kann ja auch als Wertstoff wieder zurückgeführt werden. Und das Material selbst, ja, das könnte als Kompost dienen und was nicht alles. Also gibt es mehrere Möglichkeiten. Und das heißt, auch jeder Hausbesitzer kann sich dann ja auch freuen, dass er in irgendeiner Form ein ökologisches Dach hat. Wer kann das schon heutzutage? Dann höre ich immer von vielen Kunden, dass sie sagen, Mensch, das Klima ist doch so schön unter einem Reetdach. Das kann ich natürlich unterstützen, weil wir selbst unter einem Reetdach wohnen. Im Sommer ist es schön kühl, im Winter dauert es etwas länger, bis die Wärme raus ist. Und ja, auch wenn man dann morgens auf dem Dach sitzt, in der Morgensonne. Es gibt dann so manchmal so Eindrücke, die brennen sich dann im Kopf fest. Es ist einfach schön. Ja, und mit dem Material selber eben auch umzugehen, das ist auch sehr schön.
Ja, ich würde sagen, damit kommen wir auch zum Ende dieser ersten Folge, in der wir also grundlegend mal ein bisschen was über das, über den Beruf des Reetdachdeckers, über deinen Weg dahin und über das, über die Geschichte des Reetdaches vorgestellt haben. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge mit dabei seid, die es hoffentlich in sehr regelmäßigen Abständen geben wird, die Folgen. Ja, bleibt uns gewogen. Gibt es irgendeinen Gruß, den man als Reetdachdecker so sagt, als Dachdecker? Verabschiedung.
Reetheil oder Reetheil, Hals im Beinbruch oder sowas. Da habe ich mich auch mit einem guten Freund und Dachdecker-Kollegen Joachim Schröter auch mal des Öfteren drüber unterhalten. Was sagt man denn bei uns? Wir sind eben auch nur darauf gekommen, Hals im Beinbruch. ja. So erwähnen wir ja dann noch unsere Webseite.
Richtig, genau, das dürfen wir nicht vergessen. Wer noch mehr über dich erfahren möchte, der ist wärmstens aufgehoben auf der Internetseite www.reetdachdecker-junker.de, aber das steht auch in den Shownotes, den Infos zu der Folge. Ihr könnt unseren Podcast, wenn alles geklappt hat, bei Spotify, bei iTunes und bei YouTube hören und bitte auch abonnieren, ganz, ganz wichtig, damit ihr die nächste Folge auf keinen Fall verpasst. Wenn ihr Fragen oder Anregungen, Wünsche, Kritik habt zum Podcast, dann bewertet unseren Podcast gerne bei iTunes oder schreibt uns per Mail an podcast@reetdachdecker-junker.de. So, hast du noch was zu sagen?
Was man nicht alles machen kann.
Was man nicht alles machen kann. Genau. In diesem Sinne informieren wir euch auch in der nächsten Folge wieder über auf einem modernen Wege über ein sehr, sehr traditionelles Handwerk. Ciao.
Ciao.